Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Wenn die Bundesregierung die EU-Grenzwerte für die Luftbelastung im Straßenverkehr lascher auslegen will, kann sie womöglich nicht auf allzu viel Nachsicht aus Brüssel hoffen. Denn strengere EU-Vorgaben sind einzuhalten, das machte heute die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofes klar. Aus dieses Gutachten, wohlgemerkt, es ist noch kein EuGH-Urteil, praktisch für mögliche Dieselfahrverbote bedeutet, hören Sie gleich. Außerdem im Programm, wir blicken auf neue CO2-freie Energiequellen wie die Wasserstoffwirtschaft in Ostdeutschland und umweltverträglichere Optionen bei der Biomasse. Wir berichten über das Phänomen Dorfladen, den alle wollen, aber zu wenige kaufen dann dort ein, und klären Sie im Verbrauchertipp über Haftungsrisiken im Internet auf. Der Fall spielt in Brüssel, hat aber wahrscheinlich auch Folgen für Deutschland. Dort hatten Einwohner und eine Umweltorganisation die örtliche Behörde darauf verklagt, einen Luftqualitätsplan zu erstellen und endlich auch die nötigen Messstationen aufzubauen. Das zuständige belgische Gericht wiederum bat die EU-Richter in Luxemburg um Rat. Dabei ging es auch um die Frage, ob denn im Alltag einfach aus den Ergebnissen verschiedener Messstationen ein Mittelwert gebildet werden darf, um zu beurteilen, ob die Grenzwerte verletzt werden. Heute gab die Generalanwältin der EU, Juliane Kokott, dazu ihre Einschätzung ab, was wohlgemerkt noch kein endgültiges Urteil ist. Paul Vorreiter im Brüsseler Studio, zu welchem Schluss kommt die Dame?
Die Generalanwältin, die greift zunächst die EU-Luftqualitätsrichtlinie auf, in der steht, dass die Mitgliedstaaten die Messstationen eben in solchen Bereichen einrichten müssen, in denen die höchsten Konzentrationen zum Beispiel bei Stickoxiden oder bei Feinstaubpartikeln auftreten. Das sind in der Regel Verkehrs- und Industriemessstationen. Dann verweist die Gutachterin allerdings auch darauf, dass die zuständigen Stellen, die eben diese Messstationen dann aufstellen, bei der Wahl der Orte auch Ermessensspielräume hätten. Letztlich müsste allerdings diese Standortwahl dann richterlich auch kontrolliert werden können, daraufhin, ob man eben dem in der Richtlinie angestrebten Schutz der Gesundheit der Anwohner dann auch gerecht wird. Und in diesem Zusammenhang kann man auch auf einen Bericht des Europäischen Rechnungshofes aus dem vergangenen Herbst erinnern, in dem konstatiert wurde, dass diese Luftqualitätsrichtlinie von den Mitgliedsländern bislang eher flexibel gehandhabt wurde und in der Praxis sich eben gezeigt habe, dass diese Messstationen nicht zwingend immer an großen Industriestandorten oder entlang der Hauptverkehrsadern in den Städten stehen.
Wenn Betroffene prüfen lassen wollen, ob diese ortsfesten Messstationen denn im Einklang mit der Richtlinie sind, also können sie das den Behörden abverlangen?
Also so soll das zumindest sein, wenn der EuGH der Gutachterin folgt. Also die können sich dann eben an die Gerichte wenden und die dürfen sich dann bei ihrer Bewertung eben nicht darauf beschränken, dass offensichtliche Fehler identifiziert werden. Also es wird auch darum gehen, dass die Stellen dann in der Pflicht sind, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen ihre Standortwahl dann zu begründen, dürfen allerdings dann auch wirtschaftliche Aspekte mit einfließen lassen. Die Gutachterin kann sich auch vorstellen, dass das Gericht dann in einem solchen Fall unabhängige Gutachter heranzieht, und wenn es die Behörden beispielsweise nicht schaffen, die Zweifel zu entkräften, dann müssten sie weitere Untersuchungen machen, das könnten weitere Messungen sein, und am Ende könnte das dann dazu führen, dass eine Kommune feststellen muss, sie muss eben Messstationen an anderen neuen Orten hinstellen, wo eben auf Grundlage der Informationen, die man gewonnen hat, es dann notwendig sein wird.
In diesen ganzen Diskussionen, auch in Deutschland, um Stickstoffdioxid geht es ja um Jahresmittelwerte, die an einer bestimmten Station entstehen. In dem Fall vor dem EU-Gericht geht es auch um die Frage, ob denn die Überschreitung an einer einzigen Station überhaupt ausreiche, um eine Gesundheitsbeeinträchtigung im Sinne der Richtlinie zu erfüllen. Und mancher Bürgermeister argumentiert ja auch, im Durchschnitt sei ja die Luft in seiner Stadt gut.
Na, da sagt die Gutachterin jetzt ganz klar, also überall dort, wo Grenzwerte überschritten werden, müsse befürchtet werden, dass eben die Gesundheit beeinträchtigt würde. Dort müssten dann auch geeignete Gegenmaßnahmen getroffen werden. Das heißt, es kommt eben nicht auf die Werte im Durchschnitt an, sondern wie es auch so schön in der Pressemitteilung der Gutachterin heißt, sie erinnerte an den Witz von dem Statistiker, der in einem See ertrinkt, obwohl der nur im Durchschnitt wenige Zentimeter tief sei. Also ein Wert reicht aus.
In Deutschland hält ja das Bundesumweltministerium alle Messstellen für korrekt aufgestellt, hat aber zugesagt, das Messnetz nochmal zu überprüfen wegen dieser hitzigen Debatte hier. Welche Folge dürfte das haben?
Na, wie Sie das schon am Anfang gesagt haben, es ist zunächst einmal eine Stellungnahme von der Anwältin. Das Urteil wird jetzt erst in wenigen Wochen und Monaten erwartet. Allerdings Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, der ist schon mal zufrieden damit und glaubt, dass die Debatte über die Messstationsstandorte in Deutschland wieder jetzt mehr in seinem Sinne geführt werden.
Die Generalanwältin hatte eben unsere Rechtsposition nochmal eindrucksvoll unterstrichen. Sie sagt nämlich ganz klar, dass die Richtlinie festlegt, dass Messstationen gerade dort betrieben werden müssen, wo die höchsten Konzentrationen eintreten. Und das ist das, was in Deutschland im Moment in einer etwas absurden Diskussion in Frage gestellt wurde. Man möchte in bestimmten Städten jetzt bewusst Messstationen in niedrig belasteten Wohngebieten aufstellen und Mittelwerte bilden. Das ist einfach gesetzeswidrig.
Kurzum, die Debatte darüber dürfte jetzt in Deutschland wieder an Fahrt gewinnen.
Vielen Dank. Paul Vorreiter informierte über das Gutachten der EU-Generalanwältin. Erdöl und Erdgas haben einen Nachteil. Sie verbrennen zu Kohlendioxid und das schadet dem Klima. Doch zum Glück gibt es Alternativen. Neben der Nutzung von Strom könnte das Wasserstoff sein. In Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt arbeiten Wissenschaftler und Unternehmer daran, die Energieversorgung mit Wasserstoff voranzubringen. Max Heke berichtet.
Man muss genau hinsehen, um im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen die Gasleitungen der neuen Energieversorgung zu erkennen. Nur 4 cm dünn ist das Rohr, das einige Meter über der Erde verläuft und dann im Boden verschwindet. Ein Bagger füllt gerade die letzten Löcher auf. Das Rohrsystem sei die Voraussetzung zur Nutzung von Wasserstoff, erklärt Marco Henel von der DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH.
Das hier ist jetzt quasi Themenschwerpunkt Verteilnetz, also die Verteilung von Wasserstoff innerhalb im innerstädtischen Bereich bis hin dann im Inhouse-Bereich. Und das hat dahingehend die Relevanz, dass es dieses Bindeglied ist zwischen den Transportnetzen und dem Endkunden.
In Bitterfeld-Wolfen existiert bereits ein weitläufiges Transportnetz für Wasserstoff. Einige Chemieunternehmen arbeiten mit dem Gas. Bis in private Haushalte hat es der Wasserstoff allerdings noch nicht geschafft. Das soll sich ändern. Im Großprojekt HYPOS arbeiten fast 100 Betriebe gemeinsam mit Forschungsinstituten daran, Wasserstoff zu produzieren und für die Energieversorgung zu nutzen. Der Bund fördert das Projekt mit 45 Millionen Euro. Stefan Bergander vom HYPOS e.V. beschreibt die Vorzüge des Elements.
Wasserstoff ist deshalb geeignet, weil es ein sehr guter, speicherbarer Energieträger ist, den Sie auch langfristig speichern können. Das heißt, Sie können eine saisonale Speicherung ansetzen und haben nicht nur eine Kurzzeitspeicherung wie bei Batteriespeichern beispielsweise. Und dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, den Wasserstoff sehr vielseitig einzusetzen. Also Sie können wieder ganz normal Strom erzeugen. Sie können ihn aber auch beispielsweise im Wärmebereich einsetzen und Sie können ihn als Grundstoff in der Chemieindustrie einsetzen.
Die Vision von HYPOS ist eine grüne Wasserstoffwirtschaft. Windräder und Photovoltaikanlagen erzeugen sauberen Strom. Die Energie wird für Elektrolyse genutzt, um aus Wasser Wasserstoff abzuspalten. Das gewonnene Gas landet dann über Transport- und Verteilnetze beim Verbraucher, wo es Strom und Wärme liefern soll. Im HYPOS-Projekt sorgt dafür die Firma Inhouse Engineering aus Berlin. In einigen Wochen will sie an das Verteilnetz in Bitterfeld-Wolfen ein Blockheizkraftwerk anschließen und die Endversorgung testen, erklärt Geschäftsführer Christoph Hildebrandt.
Wir haben dann sozusagen das eigentliche BHKW, das Blockheizkraftwerk, was dann mit dem reinen Wasserstoff versorgt wird, wo dann die Brennstoffzelle drin sitzt. Und die Brennstoffzelle wandelt halt die chemische Energie vom Wasserstoff um in elektrische Energie und Wärme. Und das tut sie halt mit einem relativ guten Wirkungsgrad. Der Vorteil ist halt, das Abgas, was ich dann kriege, ist Wasserdampf, mehr nicht.
Laut dem Umweltbundesamt verbrauchen private Haushalte in Deutschland die meiste Energie, um Räume zu heizen. Die üblichen Heizmittel sind die fossilen Brennstoffe Erdöl und Erdgas. Hier sei Wasserstoff eine mögliche Alternative, zumal vielerorts schon bestehende Leitungen verwendet werden könnten, sagt Stefan Bergander von HYPOS.
Also für die Nutzung von Wasserstoff in der Wärmeversorgung bietet sich wirklich das Erdgasnetz an. Wir haben ein hervorragend ausgebautes Erdgasnetz mit einer Streckenlänge von um die 500.000 Kilometer. Das Netz selber bietet eine gute Speicherkapazität und kann den ganzen Wasserstoff, den man benutzen möchte, auch aufnehmen.
Das Gas könnte sich außerdem eignen, um ein zentrales Problem der Energiewende zu lösen. Bei der sogenannten Dunkelflaute, wenn also weder Wind noch Sonne Energie liefern, könnte gespeicherter Wasserstoff aus den Gasnetzen genutzt werden, um die Engpässe zu überbrücken. Derzeit ist der großflächige Einsatz von Wasserstoff noch ein Zukunftsszenario. Neue Wind- und Solarparks müssen gebaut, die Verteilnetze erprobt werden und die Kosten müssen sinken. Um den Prozess zu beschleunigen, sei die aktuelle energiepolitische Debatte wegweisend, glaubt Stefan Berganda.
Dafür ist es natürlich notwendig, dass man zunächst erstmal die Braunkohle auch abschaltet, also dass hier auch ein Bedarf erzeugt wird für diese Kapazitäten, für diese grünen Erzeugungskapazitäten. Und dann wäre Erdgas sicherlich eine vorübergehend geeignete Energieträger. Und die Wasserelektrolyse bietet dann natürlich perspektivisch den letzten oder den vorletzten Schritt in der Energieversorgung zu einer vollständigen grünen Energieversorgung.
Die Kohlekommission empfiehlt in ihrem Abschlussbericht, die Wasserstoffwirtschaft in Ostdeutschland und speziell auch das HYPOS-Projekt weiter zu fördern.
Max Heke über die Wasserstoffwirtschaft in Ostdeutschland. Steuern und Abgaben können lenken und Innovation fordern. Auch deshalb fordert der Bundesverband der deutschen Industrie, der der Energiewende einiges abgewinnen kann, eine solche Abgabe. Eine Position, die auch viele Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen teilen. Umstritten war allerdings bisher bei den erneuerbaren Energien, welche Rolle denn die Biomasse einnehmen kann. Die Akademien Akatec und Leopoldina haben jetzt eine Richtung für die Erneuerbaren vorgegeben. Anja Nils weiß mehr.
Bioenergie hat den größten Anteil an den erneuerbaren Energien. Sie liefert mehr Energie als Wind- und Wasserkraft, Solarenergie und Geothermie zusammen. Wind- und Photovoltaik sind hauptsächlich für die Stromproduktion interessant. Biomasse wird für die Wärmegewinnung und für Biokraftstoffe eingesetzt, sagt Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel.
Wir reden einerseits natürlich vom Holz, was verbrannt wird und im Wärmebereich genutzt wird. Das ist auch der größere Teil. Dann reden wir aber eben auch von Biokraftstoffen. Dort wird eingesetzt hauptsächlich Pflanzenöl und Ethanol, das auf der Basis von Mais oder von Getreide erzeugt wird. Und zunehmend haben wir auch den Einsatz von Abfallstoffen und Reststoffen bei der Herstellung von Biokraftstoffen.
Und gerade die Rest- und Abfallstoffe müssten in Zukunft einen Schwerpunkt bei der Biomassenutzung bilden, sagen die Wissenschaftler der Arbeitsgruppe Bioenergie des Akademieprojekts Energiesysteme der Zukunft. Sie fordern, dass Energiepolitik sicherstellen müsse, dass die Bioenergienutzung keine negativen sozialen und ökologischen Folgen hat und einen maximalen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Energetisch aufbereitet könnten Rest- und Abfallstoffe wie Restholz, Stroh und tierische Exkremente bis zu 17% des deutschen Primärenergiebedarfs decken. Zusätzliche Bioenergie aus Nahrungsmitteln oder Agrarrohstoffen wie Mais oder Raps zu erzeugen, müsse man vermeiden. Durch die Verwendung von Biomasse habe es zwar keine zusätzlichen Monokulturen in Deutschland gegeben, aber es gebe natürlich einen Einfluss auf den Rest der Welt.
Jede Biomasse, die wir zusätzlich nutzen, wird letztendlich aus dem Ausland importiert, weil die Biomasseproduktion in Deutschland ja kaum noch gesteigert werden kann. Deutschland importiert etwa ein Drittel seiner Agrarfläche nochmal in Form von Biomasse. Das bedeutet dann eben, dass das natürlich dann aus dem Ausland kommt und anderen Ländern letztendlich auch die Biomasse wegnimmt.
Dennoch sei die Nutzung von Biomasse zur Erreichung der Klimaziele wichtig. Die bereits jetzt im Straßenverkehr eingesetzten Biokraftstoffe könnten künftig auch im Luftverkehr eingesetzt werden. Wenn die Klimaziele von Paris erreicht werden sollen, müssten die Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts bei Null liegen. Und da es Bereiche gibt, zum Beispiel in der Landwirtschaft und Industrie, wo Emissionen nicht vermeidbar sind, müsse man sich überlegen, wie man CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, also negative Emissionen erzeugen kann, sagt Daniela Trehn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Dafür sei die Biomasse gut geeignet.
Man produziert Biomasse, also pflanzt zum Beispiel Bäume an, nutzt diese Biomasse dann für Energie. Und am Ausgang dieser Nutzung, also sprich am Schornstein, sammelt man das CO2 ein, bringt es zusammen und lagert es ab. Dann hat man sowohl die Energie gewonnen als auch den Kohlenstoff, den die Biomasse ja mal aus der Luft geholt hat, gesammelt und kann ihn weglagern.
CO2 abscheiden sei technisch möglich, allerdings nicht in vielen kleineren Anlagen. Man brauche größere zentrale Systeme. In den USA wird das Verfahren bereits angewendet. In Norwegen gibt es ein Pilotprojekt. In Deutschland ist besonders die unterirdische Lagerung des CO2s politisch nicht gewollt. Unter Umweltgesichtspunkten sei sie allerdings unbedenklich, meint Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Er empfiehlt einen verstärkten Fokus auf dieses Thema. Thema. Anreize zur CO2-Einsparung sei auch ein CO2-Preis, der für die Verursachung von Emissionen erhoben wird, um Treibhausgaseinsparungen mit Hilfe von Bioenergie zu fördern.
Anja Nils über die Zukunft der Biomasse. Überall in Deutschland haben Dorfläden dicht gemacht. In Mecklenburg-Vorpommern lag das am Ende der DDR und am veränderten Kaufverhalten der Leute, die zunächst in Scharen in die neuen größeren Supermärkte auf der grünen Wiese strömten. Längst wünschen sich viele Leute ihren Dorfladen zurück, aber seltsam, alle wollen ihn, doch nur wenige kaufen dort ein, wie Silke Hasselmann beispielhaft aus dem Dorfladen im mecklenburgischen Grambow berichtet.
Einmal Milch, bitte.
89 Cent.
Unterwegs in dem hellen, geräumigen Laden, wo die Vormittagsschicht von 8 bis 11 gerade auf ihr Ende zugeht.
Wir haben über 1000 Produkte, fast alles,
erklärt Chris Besenhardt, der heute die Kasse übernommen hat, ehrenamtlich. Er trägt eine weinrote Schürze mit dem Schriftzug Unser Dorfladen Grambow EG. Und ist einer der knapp 60 Mitglieder der eingetragenen Genossenschaft, die dem Dorf bei Schwerin vor 4 Jahren den ersten eigenen Laden seit dem Ende der DDR verschaffte.
Frau Beutin, das macht dann 4,85 Euro.
Viel los ist hier im Moment nicht. Nur Birgit Beutin lässt einen Weißkohl wiegen und erzählt dabei, dass sie und ihr Mann etwa 60% ihres Einkaufs hier im Dorfladen erledigen.
Weil man ja auch schon in dem Alter ist, wo man auf weite Wege gern verzichten möchte, ne? Und hier gibt es 1000 Produkte und da ist immer irgendwas dabei, gerade Bioprodukte, ne?
Ja, das ist uns eigentlich ganz besonders wichtig, ne? Wie wir als Dorfladen uns eigentlich auch von anderen Läden abheben können. Also wir haben die Imkerprodukte von unserem dorfeigenen Imker Herrn Bolte. Wir haben ausgewählte Bioprodukte von der Biolandgärtnerei Dirk von der Ehe im Angebot, Wildfleisch von hiesigen Jägern und das eigentlich das Allerwichtigste, dass wir also wirklich richtige Bäckerware hier anbieten und nicht aufgebackene Brötchen. Das würde zwar alles viel einfacher machen, aber wir wollten dort diesen Standard einhalten.
Mit einer Frischfleischtheke habe es hingegen nicht geklappt, erklärt Karin Jaskulke. Die kleine silberhaarige Seniorin kümmert sich ehrenamtlich um den Einkauf für den Einkauf, sprich um die Warenbestellung. Das Problem mit frischer Fleisch- und Wurstware:
Bei Fleisch brauchten wir einen Fleischer-Fachverkäufer, ansonsten darf man diese frischen Produkte nicht anbieten. Hätten wir zwar gern gemacht, aber das übersteigt dann unsere Möglichkeiten.
Auch in anderen Belangen hätten sich die Dorfladenenthusiasten anfangs vertan, sagt Mitbegründer Chris Besenhardt.
Alles hatten wir uns einfacher vorgestellt, ne? Wesentlich mehr Kundenzulauf. Also wir haben etwa 60% von dem prognostizierten Umsatz. Ja, und haben dann nochmal das Konzept umstellen müssen.
Schon ein Jahr nach der Eröffnung mussten sie eine bezahlte Verkäuferin entlassen und eine weitere auf 20 Stunden pro Woche heruntersetzen. Ohne die Ehrenamtlichen wäre längst wieder Feierabend, sagt Aufsichtsrat Werner Beutin. Er und seine Frau begleiten einen Spielenachmittag für Kinder, und zwar in der Bibliothek, die über eine kleine Küche mit dem Dorfladen verbunden ist. Gut, dass die Gemeinde dessen Mietpreis auf einen symbolischen Wert gesenkt hat, findet der Rentner. Denn obwohl alle Gramboer den Laden wollten, ließen doch zu wenige ihr Geld hier. Ein Grund, die etwas höheren Preise als bei Discountern. Ein anderer:
Hier in Grambow arbeiten ja die wenigsten Menschen. Die fahren ja nach Schwerin zur Arbeit oder weiter nach Hamburg oder sonst wohin. Und was macht man bei diesem großen Angebot in den Städten? Nach Feierabend wird der Wagen einmal vollgeladen und man kauft für eine Woche oder zumindest für einen längeren Zeitraum ein. Daran kranken wir ein bisschen.
Ja, und dann auch mit den älteren Leuten, die eigentlich hier auch einkaufen gehen könnten. Das ist meine Feststellung, dass die Kinder von den älteren Leuten mit ihren Müttern oder Vätern einkaufen fahren, damit sie mal rauskommen. Ich habe die Älteren auch schon gefragt, warum kommt ihr nicht hier einkaufen? Ja, aber dann kommen wir ja gar nicht mehr hier aus dem Dorf raus.
Die Hoffnung ruht nun vor allem auf den jungen Familien. Zwar erledige sie im Dorfladen nicht ihren Haupteinkauf, schaue aber vor allem in der Nachmittagsschicht von 3 bis 6 gern vorbei, sagt diese Neugramborin.
Wir sind auch erst vor 2 Jahren hierher gezogen und ich hätte nicht gedacht, dass es hier tatsächlich so ein gutes Angebot gibt. Ich finde es sehr wichtig, gerade dass man nicht unbedingt nochmal im Auto los muss, so wie ich jetzt mit meinen 2 Kindern, dass ich nicht extra nochmal alle wieder einpacken muss, finde ich sehr wichtig, ja.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Unachtsamkeit im Internet hat Konsequenzen. Das zeigte sich Ende vergangenen Jahres, als ein jugendlicher Hacker aus Hessen die Daten von Politikern und Prominenten veröffentlichte. Schaden ist offenbar nicht entstanden. Doch wie schaut es aus mit der Haftung, wenn andere durch meine Nachlässigkeit beim Passwort geschädigt werden, wenn unter falschen Namen etwas bestellt wird? Was deckt da die Privathaftpflicht ab? Und was ist, wenn ich selber zu Schaden komme? Deckt das die Hausratversicherung ab? Antworten von Detlef Karg im Verbrauchertipp.
Eine der größten Schwachstellen bei der Internetnutzung sind die vielen Passworte. Die Vorsichtsmaßnahmen sind zwar hinlänglich bekannt, doch die einen machen Fehler oder sind nachlässig und andere nutzen das dann aus. Beispiel Adressdiebstahl. Bei vielen Online-Shops sind Mailadressen und Passwörter der Kunden der Schlüssel zur Bestellung. Möglich ist aber auch, eine weitere Lieferadresse einzugeben, mit falschem Namen etwa. Da oft auch das Zahlmittel, etwa die Lastschrift, schon hinterlegt ist, lässt sich so eine teure Bestellung zulasten eines Kundenkontos umleiten. Versicherer reagieren daher jetzt zunehmend auf mögliche Cyberschäden.
In der klassischen Hausratversicherung sind Internetschäden tatsächlich nicht abgedeckt. Wir spüren aber sehr stark, dass sich auch im privaten Bereich immer mehr ein Markt und ein Bedarf für Cyberversicherung entwickelt. Ganz einfach, weil sich immer mehr Menschen auch den potenziellen Gefahren bewusst werden. Und deswegen werden wir ab April auch unseren Privatkunden die Möglichkeit bieten, zusätzlich zur Hausratversicherung einen Baustein Internetschutz abzuschließen,
sagt Florentin Bub, Sprecher bei der Gotha Versicherung in Köln. Ob und inwieweit ein solcher Zusatzschutz Sinn macht, muss jeder Verbraucher, wie bei allen Zusatzversicherungen, für sich selbst entscheiden. Preise diverser Versicherer dafür bewegen sich im einstelligen Euro-Bereich. Doch auch andersherum wird für Verbraucher ein Schuh daraus. Etwa, wenn ich selber mit meinen Passwortdaten zu leichtfertig umgehe und daraus nachweislich anderen ein Schaden entsteht. Da es kein Internetrecht oder Gesetz im eigentlichen Sinne gibt, greifen hier die Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuchs, wie der Kölner Anwalt Manuel Schindler erklärt.
Bei geleakten, real existierenden Benutzerkonten müssen die Betroffenen nachweisen, dass sie selbst Opfer sind und den Leak auch nicht durch unsachgemäßen Umgang mit ihren Zugangsdaten zu vertreten haben. Das entspricht so den gängigen Beweislastregeln. Hieran wird sich, denke ich, im Hinblick auf die Zuordnung von Lebensrisiken auch in absehbarer Zeit nichts Wesentliches ändern.
Wenn dann etwa vom eigenen Rechner unbemerkt Schadsoftware verwendet wird oder mit einer gestohlenen Adresse Waren bestellt und versendet werden, kann es teuer werden. Denn wer einem anderen Schaden zufügt, muss laut gesetzlicher Haftpflicht Schadensersatz leisten. Gegen dieses Risiko können sich Verbraucher mit einer Privathaftpflichtversicherung absichern, das ist bekannt. Es sei aber definitiv wichtig, in den Versicherungsbedingungen nachzuschauen, ob eine Deckung für elektronische Datennutzung bzw. Internetnutzung vorhanden ist, rät etwa die Gotha-Versicherung den Verbrauchern. Dem stimmt Rechtsanwalt Manuel Schindler zu.
Viele potenzielle Schäden sind schon durch traditionelle Versicherungsprodukte abgedeckt, die eigentlich ein Muss sind. Ob darüber hinaus noch eine Absicherung für weitere Fremdschäden, Eigenschäden, Beratung oder sogar psychologische Betreuung, zum Beispiel im Fall eines Identitätsdiebstahls, benötigt werden, hängt von dem bereits bestehenden Versicherungsschutz ab. Da lohnt sich ein Blick in die bestehenden Policen und eine Prüfung der jeweiligen Angebote.
Die Chance, in der Cyberwelt einen Schaden zu erleiden oder selber einen solchen zu verursachen, ist jedenfalls nicht geringer geworden. Das Hasso-Plattner-Institut verzeichnet auf seiner Homepage derzeit über 8,1 Milliarden Fälle von geleakten Nutzerkonten, Tendenz steigend.
Der Verbrauchertipp von Detlef Karg. Und die ganze Sendung Umwelt und Verbraucher finden Sie auch auf deutschlandfunk.de oder unserer App DLF Audiothek. Australien hat den heißesten und trockensten Sommer seit Beginn seiner Wetteraufzeichnungen erlebt. Die Monate Dezember bis Februar hätten dem Kontinent Rekordtemperaturen beschert, die im Mittel um 2 Grad höher lagen als über den Langzeitwerten, erklärte ein Sprecher des Wetterdienstes. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.